Wir haben uns in den letzten 5 Wochen mit dem Thema befasst, wie eine geistliche Veränderung funktioniert. Und niemand kam zu mir. Ich hatte vielleicht damit gerechnet, dass jemand kommt und vielleicht irgendwann sagt, aber wo ist das Praktische? Also was soll ich jetzt machen? Und ich bin ja immer wieder darauf eingegangen und habe gesagt, eigentlich können wir nichts machen, zumindest nicht in dem Sinn, dass wir von uns ausgehend eine Veränderung bewirken können, die andere Weltmenschen auch tun könnten. Also mehr Disziplin, mehr Eifer, mehr Geduld, mehr was auch immer. Sondern der Weg der Heiligung ist ein Weg, der rein übernatürlich ist. Und dennoch, auch wenn es etwas ist, was geistlich passiert, muss es ja im Leben irgendwas sein, was wir tun können, was wir ergreifen können. Ansonsten wären wir einfach passiv und nichts wäre da. Und wir haben ja schon gesehen, vor allem bei dem Thema in Johannes 15, dass wir in Christus bleiben müssen. Und ein ganz zentraler, wenn nicht der zentralste Punkt davon ist, ganz alltagsnah in seinem Wort zu bleiben. Und ich würde gerne heute darauf eingehen und die Frage stellen, wie wir effektiv unsere Bibel studieren können und lesen können, um in der Heiligung zu wachsen. Nicht unbedingt, um einfach mehr zu wissen oder um uns drin auszukennen, das hängt natürlich damit zusammen, sondern wirklich mit diesem Fokus, wie wir die Bibel anwenden und lesen können, um geistlich zu wachsen, um eine Veränderung zu erleben. Ich dachte mir, euch ein bisschen zu konfrontieren, einmal mit ein paar Aussagen oder Fragen, und würde mich freuen, wenn du einmal in dich gehst und kurz nachdenkst und überlegst, könnte ich dieses Buch nutzen in einer Gesprächssituation? Vielleicht triffst du dich mit einem Freund oder einer Freundin zu Hause am Nachmittag und ihr trinkt Kaffee oder die Männer grillen abends, was auch immer, was man halt so macht. Und man sitzt da, man ist gläubig, der Freund oder die Freundin ist auch gläubig. Und das Gespräch kommt auf Probleme des Alltags oder des Lebens. Und dann sagt dein Gegenüber zu dir, ich habe in letzter Zeit Angstattacken. Ich kenne sowas überhaupt nicht, aber ich habe so mit Ängsten zu kämpfen. Ich wache nachts auf und habe riesige Angst und Panik. Ich weiß manchmal gar nicht genau, warum. Was kann ich machen? Was kann ich tun? Das ist die Frage an dich. Hättest du in dieser ganz normalen Situation, es ist jetzt keine zutiefst geistliche Gemeindesituation, sondern ganz normal im Alltag, da sitzen zwei Freunde oder Freundinnen, die gläubig sind, die sich lieben, die schon lange vielleicht auf dem Weg mit Jesus unterwegs sind, und dann sagt jemand sowas, könntest du zu deiner Bibel greifen und jetzt keine lange Bibelarbeit machen, aber anhand von Gottes Wort deinem Freund oder deiner Freundin eine Stütze sein durch einen Vers, durch eine Passage, wo du sagst, hey, geh da doch mal rein und ihm Mut und Kraft zusprechen. Vielleicht denk mal kurz nach. Ist da irgendein Bibelwort, wo du sagst, doch, mir fällt die Passage ein, dieser Psalm oder aus diesem Brief oder aus den Evangelien etwas, und ich wäre in der Lage, einfach aus meiner persönlichen Bibellese heraus, ohne Vorbereitung, ohne Skript, in ein Gespräch mit meinem Freund oder meiner Freundin zu gehen, um ihm oder ihr zu helfen. Gendern ist echt schwierig, merkt man jetzt wieder, wenn man redet, in unserer Alltagssprache. Deswegen setzt es sich auch nicht durch. Oder würdest du da sitzen und denken, wird schon wieder, mit irgendwelchen Phrasen versuchen, ihn aufzubauen? Interessanterweise ruft uns ja Gottes Wort genau dazu auf, dass wir als reife Gläubige, die mit Jesus unterwegs sind, die ihm nachfolgen, dieses Schwert nutzen können, sowohl manchmal in schwierigen Situationen, wenn es vielleicht darum geht, den Glauben zu verteidigen, aber auch um Mut zuzusprechen. Ermuntert einander, sagt es ja, mit dem Wort, steht in Epheser und Kolosser. Andere Situation, was wäre, wenn du in einem Gottesdienst sitzen würdest, vielleicht mal zu Besuch bist irgendwo und da ist eine Predigt oder du hörst dir eine Internetpredigt an und dann sagt der Prediger, ein Christ muss nur glauben, Jesus nachzufolgen und das immer zu betonen, es wäre gesetzlich und es ist nicht verpflichtend. Würdest du da sitzen und wärst du in der Lage, anhand von Gottes Wort einfach aus deiner Bibellese heraus, du folgst ja Jesus vermutlich schon mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte nach, diese Aussage zu prüfen oder auch Kontra geben zu können, argumentieren zu können? Oder vielleicht mit dem Arbeitskollegen, der Moslem ist, der sitzt in der Pause da Und er sagt, ja, an Jesus glaube ich auch, aber Jesus war nur Gottes Gesandter, aber mit Sicherheit nicht Gott selbst. Nirgendwo sagt Jesus in den ganzen Evangelien, dass er Gott sei. Wärst du in der Lage, Antwort geben zu können? Oder würdest du mit einem großen Fragezeichen dasitzen? Weiß nicht, ob die Themen jetzt so aus deinem Alltag herauskommen. In meinem Alltag sind die immer wieder Themen dieser Art, da gäbe es ja noch viele weitere. Und ich glaube, ihr kennt es, es ist gar nicht so leicht, aus der Situation heraus, auch für sich selbst ja manchmal, wenn man entmutigt ist oder mit Fragen kämpft, hier zu diesem Buch greifen zu können und hier Leitung und Antwort und Wahrheit zu finden. Manchmal bin ich selber überrascht oder fast erschrocken, dass ich mir denke, Samuel, jetzt liest du seit 12 Jahren dieses Buch, mehr oder weniger täglich, und trotzdem gibt es Fragen, wo ich da sitze und denke, schwierig. Und ich muss nachdenken und nachschlagen. Und nochmal, ich will hier keinen Standard setzen, dass wir immer und jederzeit zu jedem Thema Antwort geben können. Aber ich habe doch manchmal den Eindruck, dass irgendwie was fehlt beim Bibellesen. So, man liest es morgens, Buch auf, gelesen, Buch zu, ran ans Tagwerk. Oder am Abend, Buch auf, man liest, Häkchen im Bibelleseplan, Buch zu und weiter geht's. Und vielleicht hast du schon mal so eine Frage gehabt oder wurdest damit konfrontiert, ich lese die Bibel, aber es passiert nichts. Ich lese jeden Tag, ich habe einen Bibelleseplan, aber da passiert nichts mit mir. Ich erlebe keine große Veränderung. Meine Erkenntnis wächst jetzt auch nicht gewaltig, dass ich riesige Sprünge mache und in tiefe neue Themen eintauche. Ist es eher langweilig und ich mache es aus Pflichtbewusstsein oder vielleicht ich mache es gar nicht. Ich las vor kurzem eine Statistik, die ist, glaube ich, nicht repräsentativ, aber trotzdem, es wurden 3000 Christen in Deutschland befragt, die das Portal jesus.de lesen, also jetzt nicht irgendwelche Kirchenfremden, sondern im weitesten Sinne vielleicht evangelikale Christen. Und in dieser Umfrage, also immerhin 3000, das ist schon einiges, in dieser Umfrage sagte nur ein Drittel dieser Leute, dass sie mehrmals die Woche ihre Bibel lesen. Nur ein Drittel. Sagte mehrmals die Woche, also nicht mal täglich, sondern ich weiß nicht, 3-4 Mal die Woche mache ich dieses Buch auf. Nochmal, gell, nicht Deutschland gefragt, sondern im weitesten Sinne evangelikale oder bibeltreue Gemeinden. Und es hat mich schon stutzig gemacht, wo ich dachte, das ist schon wenig. Was ist da mit den anderen 2/3? Und nicht wenige sagten, ich glaube, es waren 18% oder 20%, ich lese die Bibel hin und wieder, also sehr vage, so manchmal hin und wieder. Und vielleicht, wenn du auch sagst, ich sitze hier, ich lese jeden Tag meine Bibel, wirst du vielleicht diese Momente kennen, dass man die Bibel gelesen hat und dann denkt man am Nachmittag nochmal, was habe ich eigentlich morgens gelesen? Und man weiß es nicht mehr. Kennst du das? Und man sitzt da und denkt, jetzt habe ich mir schon diese 3/4 Stunde am Morgen genommen und es ist wie so ein großes Sieb und alles durch, nichts mehr da, irgendwie leer geblieben. Woran liegt das? Oder man hat es gelesen, aber hat danach, ist vielleicht auch mit großer Erwartung an dieses Buch gegangen und wollte Antwort und dann kam nur unbedeutende Verse, die hat man dann gelesen und hat das Buch zugemacht und sagt, das ist total irrelevant. Das hat überhaupt nichts mit meinen Problemen, mit meinem Leben zu tun. Und ich rede nicht von Ungläubigen, sondern ich glaube, Gläubigen geht es so. Das sagen mir Leute, und ich kenne es aus eigener Erfahrung, die sagen, ich lese drin, aber das ist nicht alltagsrelevant für mich, nicht greifbar, da bleibt nichts hängen. Oder, vielleicht ist es der besorgniserregendste Zustand, man liest es, man merkt es sich vielleicht sogar, man merkt auch, das hat was mit meinem Leben zu tun, absolut, aber es lässt mich völlig kalt. Völlig kalt. Ich lese etwas, wo ich vielleicht genau weiß, Achtung, Warnleuchten, aber ich mache dieses Buch zu und die Gedanken sind sofort wieder bei Amazon, das muss ich noch kaufen und auf dem Weg mit den Kindern in die Schule oder beim Frühstück oder bei was auch immer. Ich lese die Bibel, aber nichts passiert. Warum? Woran liegt das? Ich habe bei mir gemerkt, immer wieder in Phasen meines Lebens, da lese ich die Bibel aus Gewohnheit oder weil es eben Teil meines Alltags ist, aber nicht mit einem wirklichen Suchen, Graben, einer Sehnsucht, einer Ernsthaftigkeit und habe so ein bisschen die Erwartung, das ist jetzt wie so eine mystische Zeit, als würde ich mich sonnen gehen. Ich lese die Bibel, es ist, als ob ich mich raus in die Sonne legen würde und es bräunt mich dann einfach. Und wenn ich wieder reingehe, dann ist da Farbe, dann ist da irgendwas passiert. Irgend so was mystisch-geistliches, indem ich es einfach nur lese, aber es ist nicht so. So funktioniert die Bibel nicht. Einfach nur dieses Buch zu öffnen und Worte zu lesen, bewirkt rein gar nichts. Lass uns einmal im Psalm 119 schauen, wie dieser Autor, dieser Psalmist über Gottes Wort und die Herzenshaltung eines Gläubigen redet. Und ich habe da mal die Frage dazu gestellt, kann es sein, dass wir viel zu wenig erwarten, mit einem viel zu unvorbereiteten Herzen häufig in unserem Alltag an Gottes Wort gehen und deshalb absolut nichts passiert? Also mit demselben Enthusiasmus, wie ich zum Baumarkt gehe, lese ich auch Gottes Wort. Es ist einfach Teil meines Alltags, Teil meiner Gewohnheit, aber da ist nicht mehr und deswegen lerne ich kaum etwas Neues, erkenne kaum neue Dinge, merke mir kaum Dinge, werde selten angesprochen und kann ehrlich gesagt bei vielen Büchern der Bibel, auch wenn ich sie schon 15 Mal gelesen habe, gar nicht wirklich sagen, worum es geht. Vielleicht einfach nur ein kleiner Test. 1. Thessalonicher, worum geht's? Wenn du das Wort 1. Thessalonicher hörst, wäre da etwas bei dir, wo du sagst, oh ja, das ist das Thema. Oh, damals, als ich das gelesen habe, habe ich diese Erkenntnis gewonnen. Die hat mich damals tief getroffen und begleitet. Oder ist 1. Thessalonicher das Buch vor 2. Thessalonicher? Und man weiß auch nicht so recht. Und ich will uns kein schlechtes Gewissen machen, aber ist doch seltsam, oder? Da ist man seit 30 Jahren vielleicht Christ oder seit 10 Jahren Christ und hat diesen Brief 20 Mal, 30 Mal, 15 Mal gelesen, aber irgendwie weiß man nicht, worum es geht. Und es wäre doch seltsam, stellt euch das mal vor, wir würden so mit anderen Dingen in unserem Leben umgehen. Wir würden in der Bibliothek arbeiten und wir hätten schon 15 Mal den Band Winnetou von Karl May gelesen und dann fragt uns ein Besucher in der Bibliothek, worum geht's da? Und wir würden sagen, ich glaube Indianer, aber ich weiß es nicht so genau. Und sie sagen, du hast es doch 15 Mal gelesen, warum ist da nichts hängen geblieben? Das muss man doch wissen. Lass uns einmal eintauchen und nach Psalm 119 fragen, welche Haltung brauchen wir, damit ein fruchtbarer Ackerboden in unserem Herz da ist, dass diese Pflanzen des Wortes Gottes Wurzeln schlagen und wachsen und wirklich etwas bewirken. Wirklich effektiv in unserem Leben eine Veränderung schaffen. Weil eins ist gewiss, an diesem Buch liegt es nicht. An der Offenbarung Gottes, an der Kraftlosigkeit liegt es überhaupt nicht. Dieses Buch ist unverändert gleich. Dieses Buch hat Großes, Großes bewirkt in unzähligen Leben. Und Gott ist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Daran liegt es nicht, sondern an unseren Herzenshaltungen. Und lasst uns einmal einsteigen. Psalm 119, wenn ihr einfach diesen Psalm einmal offen habt und wir in 6 Verse gehen und einmal schauen, wie herrlich anders, wie herrlich erfrischend ist dieser Psalmist. Der redet über Gottes Wort wirklich wie über den größten Schatz, das Herrlichste, was er überhaupt in seinem Leben besitzt. Psalm 119, Vers 2. Glückselig, die seine Zeugnisse bewahren, die, Achtung, von ganzem Herzen ihn suchen. Merkt ihr hier eine Verbindung? Gottes Zeugnisse bewahren, also sein Wort bewahren, wie? Indem ich ihn, Gott, suche. Eine völlig andere Perspektive, wie sich einfach nur hinzusetzen und sagen, jetzt mache ich stille Zeit und lese meine Bibel. Nein, ein Bewusstsein, Herr, ich komme jetzt vor dich als dein erlöstes Kind, dem alles geschenkt ist in Jesus Christus, der ein Tempel des Heiligen Geistes ist, wie wir letzte Woche gesehen haben, der sich nach deiner Herrlichkeit ausstreckt und Herr, ich suche dich jetzt so richtig mit meinem ganzen Herzen. Wie suche ich dich? Indem ich dein Wort bewahre, hier einschließe. Das ist doch einmal eine Erwartungshaltung, die die eine Begeisterung versprüht, ein Anliegen. Vers 10 sagt das Gleiche. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Merkt ihr hier dieses Gott suchen und deine Gebote bewahren, nicht abirren davon? Das ist wie so eine Zwillingswahrheit, die zusammensteht. Psalm 119, Vers 7. Preisen werde ich dich in Aufrichtigkeit des Herzens. Wie? Wie werde ich Gott preisen? Wie werde ich ihn anbeten? Wenn ich gelernt habe, die Rechte deiner Gerechtigkeit. Wir reden ja heute viel von Anbetung und von Lobpreis. Und manche Menschen haben den Eindruck, oder man hat den Eindruck, wenn sie davon reden, dass die Bibel da Singen damit meint. Und das tut sie manchmal, wenn es um Lobpreis und Anbetung Gottes geht. Psalm 119 beschreibt uns aber Anbetung Gottes, also diesen großen, herrlichen Gott, zu rühmen, zu preisen, wie? Indem ich die Bibel lese. Es ist ein Akt der Anbetung Gottes. Es kann einer sein, es ist nicht immer. Aber wenn ich mit dieser Haltung und dieser Aufrichtigkeit komme, dann heißt es hier, ich preise dich in Aufrichtigkeit meines Herzens. Das, was Gott hier am meisten liebt, angebetet zu werden, wie? Wenn ich gelernt habe, nicht nur, wenn ich einmal gelesen habe, wenn ich gelernt habe, wenn ich verinnerlicht habe, wenn ich aufgenommen habe, aufgesaugt habe, die Rechte deiner Gerechtigkeit. Ihr Lieben, lasst uns das doch mal versuchen, wenn wir unsere Zeit haben, wo wir Gottes Wort lesen, sagen, Herr, ich suche dich jetzt von ganzem Herzen. Ich will dich suchen und ich lese dieses Wort und ich will dich dadurch anbeten. Ich will deinen Namen loben und preisen durch Lesen und Studieren. Psalm 119, Vers 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Beim Bibelstudium Gott fürchten. Merkt ihr das Anliegen des Psalmisten? Übrigens, dieses Anliegen zieht sich durch den ganzen Psalm. Dieses Anliegen, Herr, ich will deine Gebote bewahren. Ich will nicht gegen dich sündigen. Ich will deine Heiligkeit nicht verletzen. Ich will deine Gerechtigkeit nicht brechen. Ich fürchte dich, Gott. Und in dieser Ehrfurcht nehme ich dein heiliges Wort, um ein aufrichtiges Herz vor dir zu haben und in einer tiefen, tiefen Ehrfurcht vor dir zu wandeln. Gott suchen durch Studium des Wortes, Gott anbeten durch Studium des Wortes, Gott fürchten durch Studium des Wortes und sich an Gott erfreuen durch Studium des Wortes. Vers 14. Auf dem Weg deiner Zeugnisse habe ich mich erfreut, wie über allen Reichtum. Ich habe mich erfreut daran. Geschwister, kennen wir das, uns an Gottes Wort oder durch Gottes Wort uns an ihm zu erfreuen? Lass mich dir eine direkte Frage stellen. Wann war es das letzte Mal, wo du gelesen hast und so ergriffen warst, dass du aufhören musstest und in eine Anbetung ausgebrochen bist und diesen Gott angebetet hast für diese Zusagen, die er dir gegeben hat, den Segen, den er dir zugesprochen hat, vielleicht auch die Ermahnung, die er ausgesprochen hat, die Stärkung, die du erfahren hast? Ist das Teil deines Bibellesens? Oder ist Bibellesen, ich lese jetzt Kapitel 3 und 4 aus den Sprüchen, mache es zu und gehe meines Weges. Wie anders ist diese Haltung hier, die uns Gottes Wort selbst aufzeigt, sich beim Bibelstudium an Gott erfreuen, als hätte man allen Reichtum der Welt gewonnen. Vers 20, eine ähnliche Aussage. Zermalmt ist meine Seele vor Verlangen nach deinen Rechten, oder nach deinen Urteilen zu aller Zeit. Merkt ihr, wie hier diese Seele beschrieben wird? Meine Seele ist zermalmt. Meine Seele, da liegt ein Gewicht auf meiner Seele, eine Sehnsucht auf meiner Seele. Und ich sehne mich nicht einmal nach dir selbst, Gott, oder nach Ermutigung, Gott, sondern nach deinen Urteilen wortwörtlich. Vers 50. Beim Bibelstudium Neubelebung erwarten. Schaut mal, wie hier dieser Psalmenschreiber Gott erlebt hat, durch sein Bibelstudium, Dies ist mein Trost in meinem Elend, dass deine Zusage mich belebt hat. Was hat ihn belebt? Was hat ihn gestärkt und aufgerichtet? Seine müde, bedrückte Seele. Es war das Wort Gottes selbst und es hat ihn aufgerichtet. Neubelebung erwarten. Nicht durch irgendeinen geistlichen Akt. Einfach während ich lese, kommt Gottes Geist über mich und erfüllt mich mit Freude. Das ist ein Erkenntnisprozess. Es ist etwas, erstmal etwas ganz logisch Kaltes, dieses Wort zu lesen. Etwas ganz Sachliches, darüber nachzudenken, zu grübeln. Und wer hat schon Begeisterung über Grammatik? Also meine Schüler nicht. Ich habe jetzt erst in Klasse 5 mit einer Reihe angefangen und ich fange immer diese Reihe an mit und unser neues Thema heißt Grammatik und alle und die Begeisterung, die in den Augen zu sehen war, die hört sofort auf, weil Grammatik begeistert keinen. Aber ihr Lieben, hier kann Grammatik wirklich begeistern, weil man es liest und etwas erkennt. Die Verbstellung steht im Passiv. Das heißt, Gott tut es. Gott ist das herrlich. Und man denkt nach und man erkennt Dinge, man gewinnt Wahrheit und dadurch geschieht etwas, denn, wie John Piper häufig sagt in seinen Predigten, wenn es um Gottes Wort geht, nur was im Kopf ist, kann ins Herz gehen. Nur die Bibelstellen, die durch den Kopf gegangen sind, die da durch den Rechner, die Prozesse des Denkens durchgegangen sind, die können auch ins Herz gehen. Wir lesen die Bibel nicht für Kopfwissen, aber ohne Kopfwissen gibt es nichts, keine Veränderung, es bleibt nicht da. Und deswegen, der Hauptaufruf im Psalm 119 ist der beim Bibelstudium nach Erkenntnis suchen, nach Wahrheit suchen. Die Verse 97 bis 99 exemplarisch, wir könnten viele, viele andere hier auch gehen. Wie liebe ich dein Gesetz? Achtung, es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Ihr Lieben, wie erfrischend ist das, dieser Gedanke. Stell es dir vor, du hast diese Passage gelesen und du hast sie verinnerlicht. Wir wissen es alle, wir verinnerlichen nichts durch einmal Lesen, das funktioniert nicht. Sondern verinnerlichen geht durch Lesen, durchdenken, grübeln, nachsinnen, vergleichen, nachschlagen, überlegen. Und dann ist es im Kopf, es ist da, ich habe diese eine Sache verstanden. Habe den Vers vielleicht auswendig gelernt oder habe mir diese Auflistung 4 Punkte der Dankbarkeit gemerkt aus diesem Bibelbuch. Und jetzt sitze ich im Auto und ich denke drüber nach. Ich sinne darüber. Gut, der saß nicht im Auto. Der Psalmist, der saß auf dem Pferd oder bei der Arbeit oder wo auch immer er war. Aber wir sind jetzt im Alltag. Wir fahren Auto. Wir haben die Mittagspause. Wir kochen und es ist gerade nicht besonders kompliziert. Ein Gericht, das wir kennen. Und wir denken drüber nach. Herr, 4 Punkte der Dankbarkeit. Mann, wie groß ist da die Lücke bei mir in meinem Leben? Und wir durchbeten diese 4 Punkte. Oh Herr, das will ich. Punkt 1, hilf mir dabei. Oh, wie oft bin ich da gefallen, hilf mir. Und wir gehen weiter durch. Und dann treffen wir uns mit dem Freund und wir, das ist in uns und es ist so in uns, dass wir sinnen darüber nach. Wir sagen, hey, ich muss dir kurz eine Sache erzählen. Ich habe heute Morgen gelesen und mich hat es so getroffen, dass diese 4 Punkte waren das und der dritte kennt. Merkt ihr, das ist die Art, wie Gottes Wort nach Erkenntnis suchen, nach Wahrheit suchen, in uns bleiben kann. Das ist der einzige Weg. Vers 98, weiser als meine Feinde macht mich dein Gebot, denn immer ist es bei mir. Wie kann Gottes Gebot immer bei uns sein? Wie können wir es bei uns tragen? Nur indem wir es kennen. Das ist der einzige Weg. Der einzige Weg, in dem wir es kennen, auswendig oder inhaltlich. Ihr Lieben, das ist harte, harte Arbeit. Wirklich die Bibel zu studieren, das ist echtes, eine seelisch schweißtreibende Arbeit. Da muss man denken, da muss man überlegen, dranbleiben, Geduld haben. Vers 99, verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Sinnen. Wisst ihr, was mich gepackt hat, als ich darüber nachgedacht habe? Wir haben ja gelesen, der zweite Punkt, Gott anbeten, indem wir die Bibel studieren. Ich Gott freut sich an seinen Kindern, wenn sie sein Wort aufnehmen, verwahren in ihren Herzen und darüber nachsinnen. Wenn ich mitten in meinem Alltag über Gottes Wort nachdenke, er erfreut sich an seinen Kindern, er liebt es, er segnet es, er leitet und führt es immer weiter in immer weitere Tiefen. Vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, genau das will ich, und das tue ich auch. Also ich verstehe mich richtig, ich will hier kein schlechtes Gewissen weg und sagen, wir, niemand von uns studiert die Bibel, wir tun das, ich weiß es. Aber vielleicht sitzt du hier und sagst, danach sehne ich mich. Ich will das, aber ich bin in diesem Trott. Ich lese meinen Bibelleseplan, aber es passiert wenig. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ich habe es wirklich vernachlässigt. Ich lese dann, wenn ich dran denke, mal etwas, aber der Tiefgang, das hier, dieser Psalm 119-Modus, der ist nicht da. Vielleicht ist da Kälte hereingekommen ins Leben. Gleichgültigkeit, Frustration. Und ich will dich ermutigen heute, brich da ganz neu auf. Brich da neu auf, auch das im Licht des Evangeliums. Ich will es betonen, wir reden heute über ein ganz praktisch angewandtes Thema und sehen den Segen, der auf dem Lesen von Gottes Wort liegt und auch den großen, großen Problemen, die im Leben eines Gläubigen entstehen, wenn er es nicht tut. Aber mein Ansatz, jetzt zu sagen, so und jetzt beweise ich es Gott. Jetzt, Herr, meine ich es richtig, richtig ernst und ich lege richtig, richtig los, wird wahrscheinlich wieder im Sand verlaufen. Wir müssen es tun im Kontext, im Licht der letzten Bibelstunden und der Texte, die wir gelesen haben, als etwas, was wir tun im Bewusstsein, in Christus bin ich sein Kind. Und jeder Segen in Christus, den habe ich jetzt schon. Und es ist ein Ausstrecken nach ihm. Und mein Versagen, das ich hatte in meinem christlichen Leben für mein langweiliges, trostloses Bibeldasein, das ist vergeben. Ich darf Buße darüber tun. Und ich darf anfangen und Gott wird sich freuen über mich, wenn ich heute mit echtem, aufrichtigem Herzen, gebrochenem Herzen zu ihm komme und sage, Herr, das ist nicht gut gelaufen die letzten Monate. Das tut mir sehr, sehr leid. Vergib mir. Ich bring's vors Kreuz. Und Herr, ich weiß, auch ich werde es nicht schaffen, aber hilf mir. Ich will da ganz neu aufbrechen. Hilf mir dabei. Ich würde in einen Teil übergehen und einige vielleicht ungewöhnliche Wege vorschlagen, wie wir unsere Bibel lesen können, um diesen Tiefgang zu bekommen. Viele Christen lesen ja nach einem Bibelstudienplan oder einem Bibelleseplan, so jetzt Bibelleseplan, die Bibel. Auch ich tue das gerne, letztes Jahr vor allem, als wir den Bibelleseplan hatten, ein wunderbarer Bibelleseplan, der uns da im Jahr durch Gottes Wort geführt hat. Aber ich habe Folgendes gemerkt, und vielleicht kennst du es, vielleicht geht es auch nur mir so, Bibellesepläne sind echt gefährlich, weil man so schnell in den Gewohnheitsmodus reinkommt. 3 Kapitel am Tag, 7 Uhr morgens, bevor ich die Kinder wecke, 3 Kapitel gelesen, 25 Minuten, 3 Minuten gebetet, oh, Kinder 7:30, die müssen schnell aus dem Bett, Kindergarten und so weiter, zack, zack, zack und weiter. Lieber so wie gar nicht, also versteht mich nicht falsch, aber es ist eine Gefahr. Ich muss sagen, das Jahr, als ich in Günzburg, ich glaube 2016, Bibellesen mit Gewinn gemacht habe, die Gemeindebibelschule gemacht habe, war, glaube ich, das trockenste Bibeljahr meines Lebens. Das war nicht schön. Das war ein für mich persönlich mehr oder weniger reines Abarbeiten von den Aufgaben. Zentraler Vers markieren, Überschrift aufschreiben, nächstes Kapitel. Und so manches Mal habe ich die Bibel zugemacht und dachte mir, ja, bravo Samuel, das war jetzt eine richtig erfrischende Zeit, also nicht ironisch gemeint. Das ist doch nicht die Art. Ihr versteht mich richtig, das sind wunderbare Sachen, eine Bibelschule zu machen für ein Jahr, die Bibel so zu lesen, Bibellesepläne. Und das war bei mir so, wenn das für dich der Weg ist, wie du richtig tief einsteigst, wunderbar, dann bleib dabei, eine herrliche Sache. Aber auch aus Gespräch mit anderen weiß ich, so geht es doch mehreren. Und ich würde einmal 3 Wege vorschlagen, was man auch probieren kann, die etwas anders sind. Und zwar der erste Weg ist Professor Horners 10-Kapitel-Plan. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, was, doch nicht 10 Kapitel am Tag? Das ist ja noch schlimmer wie meine 3 Kapitel aus dem Bibelleseplan. Aber hör mal zu, ich habe es auch gelesen, dachte mir, was für eine seltsame Art, die Bibel zu lesen. Und dann habe ich es probiert und war fasziniert. Eine Idee, nochmal, gell? Ideen, einfach um uns ein bisschen da vielleicht zu inspirieren, um nachzudenken und auch zu hinterfragen, könnte ich vielleicht Dinge einbauen in mein persönliches Bibelstudium? Wer ist Professor Horner? Er war, ich glaube, Atheist, er hat ein ziemlich kaputtes Leben geführt, war Literaturwissenschaftler und hat sich dann irgendwann, ich glaube, Ende seiner 20er Jahre bekehrt. Und ich meine, er wurde sehr jung Professor für Literatur, hat ein total verrücktes Leben geführt mit Drogen und allem drum und dran, kam dann zum Glauben an Jesus, aber hatte keine Ahnung, wie man die Bibel liest, aber er wusste, jetzt muss ich dieses Buch lesen. Und er hat sich ein System überlegt, als junger Gläubiger, ich glaube, er war nicht mal in einer Gemeinde zu der Zeit oder ganz frisch, und hat gesagt, ich lese jetzt dieses Buch einfach, wie ich alle Bücher lese, ich bin ja Literaturwissenschaftler. Und er hat gesagt, dickes Buch, ich will aber auch gleichzeitig alles irgendwie lesen und nicht irgendwie da anfangen und dann erst ein Jahr später da enden. Und er hat, ist ins Inhaltsverzeichnis gegangen und hat die Bibel in 10 Teile aufgeteilt. Und diese Teile seht ihr hier und das sind tatsächlich Schnipsel, die schnipselt man sich aus, wie so ein Lesezeichen. Hat dann 10 Streifen, müssen hier sogar noch irgendwo in meiner Bibel sein, 10 Streifen und man liest jeden Tag 10 Kapitel fortlaufend, also ein Streifen gleich ein Kapitel. Wenn man es nicht schafft, etwas langsamer liest, kann man auch nur 5 Kapitel nehmen und dann verdoppelt sich das Ganze. Und liest am Tag 1 Matthäus Kapitel 1. Legt das Lesezeichen rein, am Tag 2 Matthäus Kapitel 2. Wenn man mit Matthäus durch ist, geht man zu Markus, dann zu Lukas, dann zu Johannes. Dann hat man in 89 Tagen, wenn man jeden Tag ein Kapitel liest, die Evangelien durch. Dann geht man wieder zu Matthäus und fängt wieder vorne an. Gleichzeitig, also ich habe Matthäus 1 gelesen, lese ich 1. Mose 1. Und gehe genauso, also ich habe Matthäus 1 gelesen, gehe in 1. Mose 1, lese es weiter. Danach gehe ich in den Römerbrief, danach und so weiter. Und hat man tatsächlich 10 Stellen in der Bibel, die man gleichzeitig liest. Das klingt wirklich schräg, ich weiß, und ich dachte mir auch erstmal seltsam, aber dann passiert Folgendes. Wenn man es macht, ihr seht ja die Tage unten, das sind immer verschiedene Tage. Man liest einmal im Monat durch die Apostelgeschichte, 12-mal im Jahr, und die Sprüche und die Psalmen jeden Tag, und es ist sehr wohl durchdacht, der hat es dann später nochmal optimiert. Und was passiert, ist plötzlich Folgendes. Man liest immer, weil die Tage unterschiedlich sind, verschiedene Bibelstellen gleichzeitig an einem Tag. Immer wie in einem Karussell. Und auf einmal, noch nie in meinem Leben, hatte ich ein so großes Gesamtverständnis von der Bibel, weil man tatsächlich überall Querverweise sieht. Letztes Mal habe ich zu Matthäus parallel Mose gelesen, 1. Mose. Jetzt lese ich zu Matthäus parallel 4. Mose und plötzlich, zack, der Vergleich. Boah, der trifft mich. 4. Mose 27, Matthäus 13, das stimmt jetzt nicht, ich sage jetzt irgendetwas. Da ist ja die Verbindung da. Und man entdeckt etwas und das begeistert einen, weil man mehr oder weniger einfach im Lesen überall in diesem Wort ist und liest und liest und liest und liest. Ganz viele schreiben, mittlerweile viele lesen nach diesem Plan. Er ist mittlerweile Professor für Bibel und Literatur in Amerika, ist oft in Israel und Griechenland, macht mit seinen Studenten dort Auslandsreisen, um die biblischen Orte zu besuchen und so weiter. Viele sind begeistert. Wenn du sagst, ich war sowieso auf der Suche nach etwas Neuem, probier's mal. Du sagst, 10 Kapitel sind zu viel, nimm nur 5. 5 am Tag, 5 Kapitel kann man echt schnell lesen. Also ein Kapitel in der Bibel normalerweise, das ist in wenigen Minuten gelesen. Also eine halbe Stunde, 5 Kapitel wird für uns in der Regel wenig ein Problem sein. Achtung, wir können wieder in dieselbe Falle tappen. Ja, System, fertig gelesen, Bibel zu, dafür ist es nicht da. Eine Möglichkeit, Professor Horners 10-Kapitel-Plan. Eine andere Möglichkeit, und die kommt von John MacArthur. Er wurde mal interviewt, wie er seine Bibel liest, und er sagt, seitdem er auf der Bibelschule war, am Seminary, da sagt er, als er auf dem Seminary war, merkt er, er hat wenig Verständnis einzelner Bibelbücher. Und muss ständig in die Konkordanz gehen und nachschlagen, wo was steht. Und dann sagt er sich Folgendes, er hatte begonnen, einen Monat lang ein Bibelbuch zu lesen. etwa 6 bis 8 Kapitel oder 4 bis 7, je nachdem, wie viel dieses Buch hat. Und man liest 30 Mal, ungefähr 30 Mal, solange wie der Monat geht, ein Bibelbuch. Also stell dir mal vor, Epheser, du würdest jetzt für Juni sagen, ich nehme den Epheserbrief und ich lese ihn einmal am Tag durch. Das sind 6 Kapitel. Und da wird man nicht beim ersten Lesen, wow, alles erkennen. Aber mach das mal 10 Tage. Ich verspreche dir etwas. Ich habe das auch ausprobiert. Beim 10. Mal, beim 7., 11. Mal, man liest und liest und auf einmal merkt man, Moment mal. Ab Kapitel 4 wandelt in Einheit. Einige wandelt in Liebe. Wandelt in Gottesfurcht, wandelt in, und auf einmal, Moment, das wiederholt sich ja ständig was, zack, plötzlich ist die Struktur da. Man liest weiter am 20. Tag und auf einmal, ich verspreche es euch, nach einem Monat, wenn du in einem Gespräch bist über Gottes Wort, du wirst wissen, was rechts oben da auf der 2. Seite in Epheser, da stand dieser eine Vers, müsste so Kapitel 2 sein, das bleibt tatsächlich da für den Rest deines Lebens, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber für viele Jahre. Ich habe den Römerbrief so gelesen und bis heute, wenn ich an den Römerbrief denke, ich weiß ganz genau, dieser Vers, 3. Seite da oben in der 2. Spalte, da steht er, müsste Kapitel 4 sein, geh rein, zick, da ist er tatsächlich. Warum? Merkt ihr, Gott suchen, Gott Erkenntnis suchen, sich an ihm erfreuen, wiederlesen und beginnen zu markieren, um wirklich Gottes Wort kennenzulernen. Bei längeren Büchern, da kann man natürlich nicht Johannes mal kurz an einem Tag durchlesen, da teilt man sich das Ganze auf. Zum Beispiel sage ich Markus, ich lese zuerst 8 Kapitel, dann weitere 8 Kapitel oder 4, wie man möchte. Aber dieses fortlaufende Studium eines Buches, probier das mal. Probier es mal und bleib dran, nicht gleich aufgeben beim 6. Tag, sagen, boah, jetzt habe ich 6 Mal gelesen, kenne ich doch alles schon. Nein, wie ein Sherlock Holmes, dranbleiben, suchen, analysieren und ihr Lieben, wirklich, es bringt eine Begeisterung mit sich. Und eigene Dinge zu entdecken, nicht das, was ich in der Predigt gehört habe oder im Buch gelesen habe, sondern das, den Schatz habe ich selbst gehoben, da bin ich dran geblieben und Gott hat mir diese Wahrheit gezeigt, diese Dinge vergessen wir nicht mehr, die sind da. Und die kann uns niemand mehr nehmen. Eine weitere Methode, und die ist in den letzten Jahren sehr, sehr bekannt geworden, vor allem durch eine Bibelgesellschaft, habe ihren Namen vergessen, die in Amerika gegründet wurde und mittlerweile auch in Deutschland viel aktiv sind und die das sehr gut gebündelt haben, das, was man induktives Bibelstudium nennt. Induktiv, was heißt das? Sherlock Holmes, der geht immer induktiv vor. Was macht der? Der kommt ja nicht an den Tatort, Sherlock Holmes, und sagt, der Gärtner war's. Sondern der kommt an den Tatort und was macht er? Er sammelt Indiz nach Indiz, Beobachtung nach Beobachtung. Und wenn er genug Dinge beobachtet hat, sagt er, anhand dieser Erkenntnisse leite ich ab, der Gärtner war's oder wer auch immer. Also man sammelt und wenn man sich sicher ist, wenn man das praktisch bewiesen hat, also dargelegt hat, dann erst kommt man zu dem Schluss. Warum ist es so wichtig? Ich glaube, wir kennen das doch alle. Wir kommen vielleicht mit müdem Herz, entmutigt, traurig, geschlagen, lesen Gottes Wort und sagen, Herr, jetzt will ich was finden, zeig's mir. Und wir machen die Bibel auf und fangen an zu lesen und sagen, Herr, jetzt musst du mir was zeigen. Und dann steht er tatsächlich irgendwie und sei ermutigt. Und dann sage ich, jetzt habe ich, das war jetzt Gottes Wort für mich heute. Auch das kann funktionieren. Aber dafür haben wir Gottes Wort nicht. Gottes Wort muss gelesen und durchdacht werden, erkannt werden. Und wie geht das? Wir markieren ja viel in unserer Bibel. Und es gibt die Möglichkeit, eher anwendungsorientiert zu markieren. Also wenn mir was wichtig wurde, markiere ich es gelb. Das kann man machen. Und das Problem ist, steht das, was mir wichtig wurde, wirklich da? Oder wurde mir halt das jetzt einfach wichtig, weil ich diese Antwort haben wollte? Und es kann schon sehr schwierig sein, weil dann hat man halt lauter gelb markierte Dinge. Aber ist das wirklich die Aussage dieses Textes? Vom Apostel Paulus an die Korinther, wollte er ihnen wirklich das sagen? Oder habe ich mir da jetzt selber was reingelesen? Deswegen beim Lesen Schlüsselwörter markieren, die häufig wiederkehren. Autor und Empfänger zu markieren. Auflistungen, ihr Lieben, eine wunderbare Sache. Wenn wir mal gucken bei unserem Bibelstudium, ha, das ist eine Liste. Um was geht's hier? Aha, ich danke Gott dem Vater für Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5. Fünf Anliegen hat Paulus für sie. Warum gerade diese fünf? Moment mal, das ist ja genau ihr Problem. Ich lese ja gerade nach John MacArthur's 30 mal wiederlesen Plan die Bibel. Und ich weiß doch, in Kapitel 4 nennt er das Problem, das Gebet ist ja genau das Problem. Und wir tauchen immer tiefer ein in Gottes Wort. Gegensätze. Mal auf die Gegensätze zu achten, diese Wörter wie aber und trotzdem, die da aufgelistet sind und die uns zeigen, welche Probleme, welche Herausforderungen sind da. Schlussfolgerung. Kann man kaum lesen. Vergleiche, die hier gezogen werden. Zeitangaben, die gemacht werden oder Ortsangaben. Wie kann es aussehen? Ich bitte einmal ganz kurz in die PDF zu wechseln. In letzter Zeit wurden tatsächlich Bibeln herausgegeben, die heißen auch induktive Studienbibeln. Einige haben die sogar von uns, ich habe es mal gesehen bei einigen, das sind so ganz, ganz dicke Bibeln. Und sie helfen tatsächlich anhand dieses Systems eigenständig, und das ist hier wichtig, nicht durch einen, der mir das erklärt oder scheinbar erklärt, weil das kann ja stimmen oder nicht, sondern indem ich wirklich ernst, als ein ernster Forscher von Gottes Wort hier hineingehe und so über die Jahre mir ein Verständnis dieser Bücher aneigne, von Gottes Wort selbst aneigne. Ich warte ganz kurz, bis es angezeigt wird. Wer mehr darüber wissen möchte, ich will es nur ganz kurz im Überflug machen, der kann sich mal weiter darüber informieren. Ich glaube sogar am Büchertisch hatten wir mal so eine Broschüre darüber. Sabrina, gibt es die noch? Sogar die induktive Studienbibel, oder? Okay, also könnt ihr nachher mal dort reingehen. So schlagen sie das Ganze hier vor. Man muss es nicht genauso machen. Aber eine Ermutigung, lasst uns unsere Bibeln nutzen, auch anmalen, markieren, dass es ein Arbeitsbuch ist, das wir haben. Hier, wie man das sehen kann, Schlüsselwörter zu markieren. Wer ist gemeint? Mitälteste, das ist Petrus hier in diesem Fall. Die Teilhaber, das sind wir. Das Ganze zu markieren, Nummerierungen aufzustellen. Rechts ist ein Platz zum Beispiel in dieser Bibel. Viele von uns haben ja auch Schreibrandbibel oder in unser Notizbuch. Auflistungen aufzuschreiben, Gegensätze und immer und immer wieder das durchzulesen. Ihr Lieben, so die Bibel zu lesen, es erfordert Zeit. Das geht nicht 20 Minuten am Abend, wenn wir schon müde sind, oder 15 Minuten, kurz aufschlagen, kurz lesen und wieder zumachen. Und ich weiß, wir alle stehen im Leben, wir haben Aufgaben, Verantwortungen. Aber wenn wir begreifen, dass Gott uns sein Wort gegeben hat, dass das Studium dieses Wortes ihn selbst anbeten ist. Das, wir haben es ja gesehen, das Studium dieses Wortes bedeutet, in Christus zu bleiben. Eine auf der einen Seite so natürliche Sache, ich lese ein Buch, und auf der anderen Sache ein so tiefes Geheimnis, dass ich das nicht mal in Worte fassen kann. Wenn ich mit diesem aufrichtigen Herz eines Gotteskindes vor ihn komme, bete und sage, Herr, ich schlage jetzt dein Wort auf und ich brauche Antworten. Ich brauche dich. Ich brauche Christus. Und ich lese jetzt dieses Wort. Antworte mir, Herr. Zeige mir Dinge auf. Überführe mich. Ermahne mich. Leite mich und stärke mich. Dann ist es etwas, was uns auf direktem Wege mit Christus verbindet, in seinem Wort zu bleiben. Und das viertes und letztes Beispiel, kannst wieder kurz in die Präsentation gehen, würde ich einen Punkt nennen, der leider, würde ich sagen, in unserer heutigen Zeit sehr, sehr, sehr vernachlässigt wird. Bei Kindern interessanterweise, da hat man noch mehr einen Fokus drauf, aber ich glaube, wenige erwachsene Gläubige sind wirklich beständig daran, Gottes Wort auswendig zu lernen. Es passt irgendwie nicht mehr in unsere Zeit. Wir sind es gewohnt, wir leben in der Informationsflut. Vers vergessen, ich google kurz, zack, sofort da. Weiß nicht mehr, wo steht, googelt, ah ja, hier steht's. Und wir meinen, wir bräuchten das nicht mehr. In der ganzen Pädagogik und Schulpädagogik ist man ja völlig weggekommen vom auswendig lernen. Die können doch eh alles recherchieren. Aber was bringt es mir, dass es irgendwo im Internet steht? Das muss hier sein. Es muss in mir sein. Wunderbar, wenn ich meinen Vers googeln kann, aber wie viel schöner, wenn ich ihn kenne. Wirklich kenne. Auswendig. Den kann mir niemand nehmen. Der ist hier in meinem Kopf, in meinem Herz und der ist da uns. Und jetzt kommt der Punkt, Gottes Geist kann diesen Vers gebrauchen, um mich daran zu erinnern und zu ermahnen, zu leiten und zu führen. Nur was im Kopf ist, kann auch gebraucht werden. Oder hattest du schon mal dieses übernatürliche Erlebnis, dass da ist eine Situation und plötzlich ein Vers, den du noch nie gelesen hast, ist plötzlich in deinem Kopf und du weißt, jetzt muss ich das tun. Nein, aber wir kennen doch das, dass wir Gottes Wort lesen und lernen und in den Situationen, da erinnert uns Gottes Geist, der rüttelt da an uns und sagt, das ist das Wort des Herrn. Achtung, halte dich daran. Schaut mal, wie der Psalmist darüber spricht, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen. Das ist nichts anderes, wie ich lerne dein Wort auswendig. Warum? Damit ich nicht gegen dich sündige. Lieben, das ist eine super Waffe, die wir Gläubigen haben, Gottes Wort zu bewahren, auswendig zu lernen, damit Gottes Geist zu uns reden kann, uns erinnern kann, ermahnen kann und wir so gegen die Sünde kämpfen können. Lukas 8, Vers 15, das in der guten Erde aber, also das Gleichnis vom Samen, sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, Achtung, nachdem sie es gehört haben, bewahren. Hören und bewahren und was geschieht? Und Frucht bringen, weil Gott es gebrauchen kann. Kolosser 3, 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Doch ich bin hier wirklich beschämt, dass das überhaupt nicht regelmäßiger Bestandteil, alltäglicher Bestandteil oft meines Lebens ist. Oft habe ich es mir schon vorgenommen, einige Zeit durchgezogen und dann wieder Vergessenheit. Wieder vorgenommen, begonnen, wieder aufgehört. Ihr Lieben, lasst uns Gottes Wort auswendig lernen. Es gibt so super Methoden, Apps dafür, Papierzettel, selber aufschreiben, wie man es möchte, aber dass Gottes Wort in uns ist. Wenn wir auf diese Art Gottes Wort lesen, dieses Wort gebrauchen, dann verspricht Gott uns in seinem Wort, dass ein wirklicher, echter Wandel in unserem Leben stattfinden wird. Es ist sowas Herrliches. Er wird dieses Wort gebrauchen. Es wird Kraft entfalten und uns zu neuen Menschen machen. Und ich hoffe, dass ich uns heute ermutigen konnte, dass wir mit einer neuen Begeisterung, mit Disziplin, auch das gehört dazu, vielleicht mit diesem Vorhaben zu sagen, ich will das wieder ganz, ganz fest in meinen Alltag integrieren. Eine Zeit am Tag haben und da stört mich nichts, da ist alles ausgeschaltet. Da lege ich mir keine Termine rein. Da kann ich einen Rhythmus haben und es Tag für Tag haben, damit es nicht wieder in Vergessenheit gerät. Und ich will dieses Wort lesen und studieren, effektiv, um Gott dadurch zu anbeten, zu suchen, in seine Gegenwart zu treten, neu belebt zu werden, ihn und sein Wesen zu erkennen. Und dieses Wort auch gebrauchen können in meinem Alltag. Ihr Lieben, für mich sind es unter anderem die schönsten Momente in Situationen und es waren kraftvolle Momente, wo ich es erlebt habe. Luki, machst du noch mal kurz auf die erste Folie, bevor ich hier alles zurückmache mit diesen drei Sprechblasen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Freund und in diesem Gespräch, da sagte er, da ging es nicht um diese Themen, Aber in diesem Gespräch, da gebrauchte mein Freund Bibelverse, die er auswendig gelernt hat. Und das waren wie so, das hatte eine unglaubliche Autorität. Also für mich, das war an mich gerichtet. Eine unglaubliche Autorität, weil ich wusste, der redet gerade nicht einfach ein Freund, sondern der redet gerade ein Freund mit Gottes Wort. Und das hat Autorität. Und wie herrlich ist es, wenn wir Gottes Wort in uns tragen und vielleicht, um Zeugnis zu geben, das Evangelium weiterzugeben, um müde Geschwister, die straucheln, die in Not sind, aufzurichten oder aber auch für uns selbst in dieser Nachfolge zu wachsen und zu reifen, indem wir sein Wort kennen und lieben und lesen. Amen.